Die JustizreporterInnen. Der ARD-Podcast rund ums Recht, direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, die JustizreporterInnen. Lange, da schien es ja so, dass ein AfD-Verbotsverfahren politisch ganz weit weggerückt ist, in politische Ferne sozusagen. Die Hochstufung der AfD-Bundespartei als gesichert rechtsextremistisch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, die wurde vom Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren gestoppt. Das Hauptsacheverfahren läuft jetzt und die Politik, die will anscheinend den Ausgang abwarten, bevor ein AfD-Verbotsverfahren überhaupt in Betracht gezogen wird. Doch nun ist plötzlich wieder Bewegung in die Debatte über ein AfD-Verbot gekommen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein Verein, der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt und Gerichtsverfahren unterstützt, diese Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ein wissenschaftlich-juristisches Gutachten vorgelegt. Und darin kommt die GFF zu dem Ergebnis, die AfD ist verfassungswidrig. Ein AfD-Verbotsverfahren, das ja nur vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geführt werden könnte. Ein solches Verbotsverfahren könnte erfolgreich sein. Seitdem wird genau darüber debattiert in der Rechtswissenschaft, aber auch darüber hinaus. Und nun hat sich auch der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein zu Wort gemeldet. Der RAV beruft sich auf das GFF-Gutachten und fordert in einem offenen Brief, den bereits über 1000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterzeichnet haben, die Politik soll handeln und ein AfD-Verbotsverfahren einleiten. Was treibt die vielen Anwältinnen und Anwälte um, sich mit dieser Forderung an die Politik zu wenden? Welche Sorgen machen sie sich um Demokratie und vielleicht vor allem auch um Rechtsstaatlichkeit in Deutschland? Diese Fragen, die will ich jetzt direkt besprechen mit der Vorsitzenden des RAV, des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, mit der Strafverteidigerin Angela Fomaniak. Hallo, Frau Fomaniak, hallo.
Hallo.
Frau Fomaniak, der RAV hat den von mir zitierten offenen Brief an die Bundesregierung und den Bundestag verfasst und daran heißt es, dass die AfD klar eine verfassungsfeindliche Haltung erkennen lasse. Und Zitat, diese Haltung ist eingebettet in ein politisches Konzept, das strategisch darauf ausgerichtet ist, das bestehende demokratische System mit einem menschenwürdewidrigen und undemokratischen System zu ersetzen. Warum fordert der RAV ein AfD-Verbotsverfahren?
Sie haben letztendlich mit Ihrer Frage meine Antwort ein Stück weit vorweggenommen. Wir sehen mit der AfD eine Partei, die sich zunehmend radikalisiert hat, bei der mittlerweile die rechtsradikalen Kräfte doch weitgehend die Oberhand gewonnen haben, also Stichwort Höckeflügel. Und es geht aus unserer Sicht um eine Partei, die zunehmend demokratische Spielregeln verletzt. Und das von Ihnen bereits erwähnte Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein rechtswissenschaftliches Gutachten, das wirklich extrem akribisch und ausführlich war, vielleicht kurz zur Erläuterung, die haben über 3 Millionen Datenpunkte ausgewertet und haben dann letztendlich über 2500 Belege gesammelt, die das Ergebnis tragen, dass die AfD nämlich verfassungswidrige Ziele verfolgt. Und dieses Gutachten war für uns dann so der Anstoß und der Auslöser zu sagen, wir können nicht mehr schweigen. Wir müssen jetzt tatsächlich einfach sozusagen in die Offensive gehen, weil von der Politik nichts kommt und fordern von der Politik die Einleitung eines Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht. Da vielleicht noch kurz eine kleine Ergänzung. Es sind nicht nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die unseren offenen Brief unterschrieben haben, sondern darunter finden sich Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Juristinnen aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft. Also wir haben eine sehr breite Masse, sage ich jetzt mal, an verschiedenen Leuten unseres Berufsstands, unseres Ausbildungsstandes zusammengetragen, die letztendlich aber alle die Sorge eint, wie es mit unserer Demokratie weitergehen wird, wenn die AfD an die Macht kommt.
Das ist ein gutes Stichwort, Frau Fomaniak, dass Sie jetzt gesagt haben, wie viele Leute bei Ihnen im RAV sich versammeln aus allen Bereichen des Rechts und der Rechtspraxis. Es ist ja so, es machen sich viele Leute Gedanken und Sorgen um die Demokratie, um den Rechtsstaat, wie die AfD dazu steht, ob sie eine Gefahr ist. Ich frage mich jetzt vor allem, was empört denn Sie als Juristin vor allem an den politischen Zielen der AfD?
Ich glaube, bei der Vielzahl an verfassungswidrigen Zielen, da kann sich jeder was Geeignetes rauspicken. Bei mir gibt es so ein bisschen einen persönlichen Ansatz noch. Ich war jahrelang im Migrationsrecht tätig und mich empört tatsächlich vor allem, die Ziele, die die AfD im Umgang mit Migrantinnen und Migranten verfolgt. Die zielen klar ab auf eine Ausgrenzung und rechtliche Abwertung von MigrantInnen. Die AfD verfolgt, das dürfte mittlerweile doch sehr, sehr eindeutig sein, einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff, der drauf rausläuft letztendlich, eine privilegierte Klasse von ethnisch rein Deutschen in Anführungszeichen zu schaffen und eine weitere zweite Klasse von nicht ganz so deutschen Deutschen. Und dieses Konzept widerspricht vollkommen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, widerspricht allem, was wir in der Verfassung stehen haben. Es verstößt gegen das Prinzip der Menschenwürde als oberster zentraler Verfassungsgrundsatz. Und das ist für mich so, also für mich persönlich so der ganz entscheidende Punkt. Es gibt aber noch eine ganze Menge Punkte mehr, da können wir, denke ich, vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, insbesondere auch, was die Frage Umgang mit Rechtsstaat angeht. Da kommt das GFF-Gutachten zwar zum Ergebnis, dass der Ansatzpunkt Rechtsstaat wohl noch nicht ausreicht, aber es gibt sehr viele, sehr bedenkliche Aussagen von einzelnen Politikerinnen und Politikern der AfD, die mich auch sehr alarmieren.
Wir können, Frau Hohmann, ja gerne gleich bei dem Punkt bleiben, Rechtsstaatlichkeit. Es steht ja schon im GFF-Gutachten drin, dass es eben AfD-PolitikerInnen gibt, bis hinein auch in die oberste Parteispitze, die durchaus mit ihren Äußerungen den Rechtsstaat angreifen würden. Beispielsweise, indem sie eben RichterInnen bedrohen, nur weil sie zum Beispiel aus Sicht der AfD zu milde Urteile gefällt haben gegen Migranten, zum Beispiel im strafrechtlichen Bereich. Gleichzeitig sagt die GFF aber auch in ihrem Gutachten, dass das im Grunde, also diese Äußerungen, die so rechtsstaatsbezogen problematisch sind, beziehungsweise das Rechtsstaatsprinzip auch offen angreifen, dass das ja das Verhalten einzelner AfDler gewissermaßen wäre, ohne dass dahinter eine Systematik steckt. Und die bräuchte es eben, damit man wirklich von verfassungsfeindlichen Zielen der gesamten Partei sprechen kann. Auch wenn man sich das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz anguckt, da geht es natürlich nicht um ein Verbot, da geht es um die Hochstufung und Einstufung eben als rechtsextremistisch. Auch da steht drin, dass in Bezug auf die Gefahren für den Rechtsstaat man noch nicht davon ausgeht, dass die AfD als Ganze gesichert rechtsextremistisch ist, sondern ein Verdachtsfall. Also, wie würden Sie das sehen, diese Gefahren der AfD für den Rechtsstaat? Ist das wirklich schon systematische Politik gegen den Rechtsstaat? Wie ist da Ihre Sicht, unabhängig jetzt von Gutachten und Verfassungsschutz?
Also zunächst mal, um aufs GFF-Gutachten noch mal kurz einzugehen, ich finde, das ist eine absolut entscheidende Stärke dieses Gutachtens, dass sie so streng sind, dass sie wirklich extrem hohe Maßstäbe an sich selber gesetzt haben und an die Prüfung der Verfassungswidrigkeit und eben sehr klar unterschieden haben, was ist noch freie Meinungsäußerung und zulässige, sage ich mal, zugespitzte politische Debatte und wo fängt die Verfassungswidrigkeit an. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut, dass die GFF da so zurückhaltend ist. Ich persönlich würde tatsächlich ein Stück weit weitergehen wollen. Ich glaube, selbst wenn wir vielleicht zum Ergebnis kommen müssen, dass es noch nicht ausreicht für eine Verfassungswidrigkeit, dann meine ich, dass die Rechtsstaatsfeindlichkeit der AfD, die an sehr vielen Punkten zum Ausdruck kommt, dass die hochproblematisch ist. Ich glaube tatsächlich, da steckt was deutlich Systematischeres dahinter als die GFF, das jetzt vielleicht im Moment aktuell so sieht. Ich finde so diese Vielzahl an Nadelstichen, die aus allen möglichen Richtungen kommt. Ich erinnere zum Beispiel an die massive Diffamierung der Richterinnen und Richter des VG Berlin, als die zum Ergebnis kamen, dass die Zurückweisungen an den Grenzen europarechtswidrig sind. Es war unglaublich, was da vorrangig auch aus AfD-Kreisen, was da für ein Shitstorm gegen, speziell persönlich gegen die Richterinnen und Richter des Gerichts losgetreten wurde. Und es gibt da eine ganze Menge Beispiele mehr, die mich wirklich sehr, sehr bedenklich stimmen. Und wenn man sich so unterhält mit Kolleginnen und Kollegen aus der Justiz, dann kommt es schon zum Vorschein, dass die sich wirklich auch Sorgen machen. Jetzt weniger die AnwältInnen, sondern vor allem tatsächlich die Leute aus der Staatsanwaltschaft und von den Gerichten, die da durchaus eine Gefahr sehen. Und ich glaube, wir in Baden-Württemberg sind da tatsächlich noch in einer sehr komfortablen Situation. In anderen Bundesländern, wo auch schon die Justiz zum Teil ja durchsetzt ist von Parteimitgliedern, die eine entsprechende Agenda da durchaus auch vor sich hertragen, da sieht es schon auch nochmal ganz anders aus.
Das ist natürlich so ein schwieriger Punkt, immer in Bezug auf die AfD, wenn man jetzt aus der Perspektive eines Verbotsverfahrens sprechen würde, dass ja viele sagen, ja, die Partei schreibt ja nicht ausdrücklich sozusagen sagen, explizit rechtsstaatswidrig ist in ihre Programme, sondern es geht darum, um einzelne Aussagen, um das Verhalten, um die Art, wie man sozusagen mit der Justiz umgeht, wie man auch Social-Media-Kampagnen fährt etc. Würden Sie da so ein bisschen vielleicht auch den RAV oder die organisierte Anwaltschaft in der Pflicht sehen, auch erstmal zu sammeln, was da alles passiert ist in den letzten Jahren und weiter passiert, damit man eben auch weiter genug Material hat auf diesem Bereich Angriffe gegen den Rechtsstaat, Rechtsstaatswidrigkeit von AfD-Politik?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist absolut notwendig. Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben bei dem GFF-Gutachten, das, glaube ich, bis Januar oder Februar 2026 Material zusammengetragen hat, sondern die AfD entwickelt sich weiter. Das hat jetzt der Parteitag in Erfurt ja gezeigt, die Wahlergebnisse zum Parteivorstand. Die AfD entwickelt sich weiter und sie entwickelt sich nicht in eine gute Richtung weiter, sondern sie radikalisiert sich weiter. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, da weiter ein Auge drauf zu haben, weiter die Finger drauf zu haben und schlicht und einfach auch laut zu sein und es zu formulieren, wenn wir eine Gefahr für Rechtsstaat sehen, für Demokratie und insbesondere insgesamt für die Verfassung.
Jetzt ist es ja so, es gibt durchaus Kritik, auch an Ihrem offenen Brief. Ich habe einen Kommentar in der Welt gelesen, da beklagt die Kommentatorin, dass eben auch in den Reihen des RAV auch RichterInnen sind und dass dann zu befürchten sei, dass diese RichterInnen, wenn sie sich jetzt eben aussprechen, explizit für ein AfD-Verbot, dass diese RichterInnen befangen seien, wenn sie sich, Zitat, in der Welt in derart aktivistischer Weise einbringen. Und die Überschrift des Textes, die lautet dann, vor diesen 1000 Juristen, angesprochen sind eben, die unterschrieben haben ihren offenen Brief. Von diesen 1000 Juristen muss man sich fürchten. Frau Fomaniak, muss ich mich vor Ihnen fürchten?
Ich würde mich durchaus freuen, wenn sich die AfD, also Sie jetzt hoffentlich nicht, aber wenn sich die AfD fürchten würde vor unserer Initiative, weil ich denke, die AfD, die weiß ja sehr genau, was sie für eine Politik verfolgt. Die AfD betreibt diese Politik ja planmäßig und kam bislang immer mit dieser Politik durch. Deswegen finde ich schon gut, wenn die sich ein Stück weit fürchten. Aber jetzt mal so ein bisschen auch Spaß beiseite. Ich finde diese Art von Kommentar hochproblematisch. Und zwar aus folgendem Grund. Die zielt drauf ab auf eine imaginäre Neutralitätspflicht. Letztendlich behauptet dieser Kommentar, dass JuristInnen, insbesondere Leute aus der Justiz, von den Gerichten, dass die keine politische Haltung haben dürfen. Das dürfen sie natürlich, sondern ich würde sogar noch weitergehen wollen. Ich kann nur jetzt für mich als Anwältin sprechen. Ich glaube, bei Leuten aus der Justiz ist es ganz ähnlich. Als ich vereidigt wurde, musste ich einen Eid schwören, in dem es heißt unter anderem, dass ich schwöre, die verfassungsgemäßige Ordnung wahre, ne, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren. Das musste ich schwören. Und zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören eine Vielzahl an einzelner Elemente. Und insbesondere gibt es drei tragende Säulen. Das ist das Prinzip der Menschenwürde, ich habe es vorher schon erwähnt, als oberster Verfassungsgrundsatz, das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip. Und wenn es Kräfte gesellschaftliche gibt, eine Partei gibt, die ganz offensichtlich gegen diese tragenden Verfassungsgrundsätze verstößt, dann ist es meines Erachtens nach unsere demokratische Pflicht als Angehörige des juristischen Standes, als Juristinnen und Juristen, als Anwältinnen, als Richterinnen, als Staatsanwältinnen, zur Verteidigung dieser Grundrechte einzustehen und aufzustehen und dagegen vorzugehen.
Das heißt, Sie würden eher sagen, die Frage geht nicht in die Richtung, wie mehr oder weniger politisch dürfen müssen RichterInnen, Anwältinnen sein, wenn es eben sozusagen um politisches Alltagsgeschäft geht, sondern hier geht es ums Ganze, um die Demokratie und deshalb ist es ein bisschen eine andere Frage. Habe ich Sie richtig verstanden?
Richtig.
Wenn wir bei der Kritik noch ein bisschen bleiben an Ihrem offenen Brief, aber auch am GFF-Gutachten, da gab es ja auch Kritik von RechtswissenschaftlerInnen. Eine Kritik, die kam von der Strafrechtsprofessorin Elisa Hofen und die meinte unter anderem, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt habe, ein Kopftuchverbot in der Justiz, das ist in Ordnung, eben um die Neutralität des Amtes auch zu schützen. Und wenn jetzt die AfD ein Kopftuchverbot im öffentlichen Raum fordere, dann sei das Zitat eigentlich nur eine Ausweitung solcher Kopftuchverbote. Das ist vielleicht ein unglücklicher Vergleich. Es gibt jetzt wiederum viel Kritik an Frau Hofen. Die Kritik ist dann, sie meint wohl, da vielleicht ein Äpfel mit Birnen, würde ich mal sagen, verglichen zu haben oder vielleicht etwas vornehmer formuliert, einen normativen Kategoriesprung hingelegt zu haben, dahingehend, dass sie eben die kategorialen Unterschiede verkennt zwischen einerseits Anforderungen an staatliche Neutralität, Kopftuchverbot zum Beispiel für RichterInnen, auf der anderen Seite eben Kopftuchverbot für alle Muslime, die eben ja in der Öffentlichkeit Kopftuch tragen und dann nicht mehr, wenn so ein Kopftuchverbot käme, unter einer AfD-Regierung ins Museum gehen könnten, ins Schwimmbad gehen könnten oder auch im Krankenhaus ein Kopftuch ablegen müssten. Mich wundert so ein bisschen, wo die Debatte dahin geht. Das sind doch sehr seltsame Vergleiche und fragt mich da, ist nicht sozusagen das auch so ein bisschen das Ziel Ihres offenen Briefes, dass die Debatte weitergeht und solche Dinge gerade wirklich jetzt alle mal auf den Tisch kommen?
Ja, ganz eindeutig. Und tatsächlich ist es so, es gab Kritik an dem Gutachten, aber ich habe mich sehr bemüht, darum das so ein bisschen mitzuverfolgen, was da kam. Und ich war, ich will jetzt nicht sagen überrascht, aber ich war dann doch ein bisschen erstaunt, dass sich diese Kritik, die da kommt, in einem Rahmen bewegt, den ich ehrlich gesagt nicht für überzeugend oder vielleicht etwas bösartiger formuliert, ehrlich gesagt für nicht richtig ernst zu nehmen finde. Tatsächlich dieser Vergleich, der von der Frau Hofen kam, der zeigt so ein bisschen, auf welchem Niveau sich diese Kritik bewegt. Entweder hat die Frau Hofen oder auch andere das Gutachten nicht gelesen oder da steckt dann fast schon eine Böswilligkeit dahinter, wenn man das Gutachten so verstehen will, wie sie es offensichtlich verstanden hat. Und ich meine, dass diese Kritik tatsächlich sich einem nicht besonders hohen und fundierten Niveau bewegt, die zeigt letztendlich auch die Stärke dieses GFF-Gutachtens. Dass das GFF-Gutachten sich nämlich tatsächlich extrem viel Mühe gibt, sehr, sehr, sehr deutlich zu unterscheiden. Was ist tatsächlich eine verfassungswidrige Äußerung? Wo kommen wir oder wo müssen wir zum Ergebnis kommen, an welchem Punkt, dass die AfD eine verfassungswidrige Politik verfolgt? Und wo sind wir noch im Bereich der freien Meinungsäußerung, der Ausübung von Grundrechten? Und genau, ja, ich glaube, an dem Punkt kann ich das abschließen. Also für mich ist diese Kritik, die ich gehört habe, es gab noch keine einzige Kritik, inhaltliche Kritik an dem Gutachten, die mich auch nur annähernd überzeugt hätte.
Lassen Sie uns trotzdem, Frau von Maniak, noch ein bisschen bei den Inhalten bleiben. Sie haben vorher schon ein bisschen angedeutet, was die Inhalte in dem Gutachten sind, die Sie am meisten überzeugen. Wir haben auch ein bisschen über das Rechtsstaatsprinzip gesprochen. Da ist die GFF noch sehr kritisch, sagt, dass man eben noch nicht eine systematische Verletzung des Rechtsstaatsprinzips durch AfD-Ziele, durch AfD-Politik jetzt feststellen kann. Sie haben gesagt, das ist eher eine Stärke des Gutachtens, dass es da so konservativ agiert und wirklich ganz genau juristisch runterbrechen will, wann ist wirklich ein Rechtssatz, ein wesentlicher Rechtssatz im Sinne des Artikel 21 Absatz 2 verletzt. Sie haben vorhin schon den Aspekt Menschenwürde angesprochen. Bei dem würde ich gerne noch vielleicht ein bisschen mit Ihnen bleiben. Aus Ihrer Sicht, AfD-Politik im Jahr 2026, politische Ziele der AfD, welche sind es vor allem, die die Menschenwürde, diesen Grundsatz des Grundgesetzes wirklich direkt angreifen aus Ihrer Sicht?
Tatsächlich sehe ich auch, dass der Angriff auf das Prinzip der Menschenwürde vermutlich am ausgeprägtesten ist und am stärksten ist. Das betrifft insbesondere Migrantinnen und Migranten. Die Politik der AfD zielt klar auf eine Ausgrenzung und auf eine rechtliche Abwertung ab. Sie haben vorher schon das Beispiel genannt von einem generellen Kopftuchverbot für Musliminnen im öffentlichen Raum, was zur Folge hätte, dass sie nicht mehr in Kindergärten, nicht mehr in Krankenhäusern, nicht mehr in Schulen und noch nicht mal mehr zur Ausländerbehörde gehen könnten. Es geht weiter mit der Unterscheidung zwischen, ich sage jetzt mal, deutschen erster Kategorie und deutschen zweiter Kategorie. Die AfD plant nämlich unter anderem die Möglichkeit von Ausbürgerungen gegen Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, was nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hochproblematisch ist. Es gibt eine ganze Menge weiterer Beispiele, zum Beispiel der Plan, der sich jetzt im Moment allerdings auf Sachsen-Anhalt vor allem konzentriert, Kinder von Geflüchteten ihre komplette Schullaufbahn über in Sonderschulklassen sozusagen abzuspeisen. Es geht um die massive Einschränkung von Sozialleistungen für Geflüchtete. Es gibt die Pläne, Schutzbedürftige auch in Länder abzuschieben, in denen sie hochgefährdet wären. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele, die lassen sich alle in dem Gutachten schön nachlesen. Und ich glaube, da ist wirklich am deutlichsten auch, auf was die AfD abzielt. Kurz noch hinzu kommen auch noch, und das ist auch ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, die Ansätze gegenüber queeren Menschen, auch gegenüber Behinderten, was da alles so in der Planung ist. Da sagt die GFF zwar, das reicht jetzt noch nicht ganz aus, um wirklich zu einer systematischen Verletzung des Menschenwürdeprinzips zu kommen, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern und es kann jederzeit umschlagen.
Ich würde gern vor Maniak noch am Schluss unseres Gesprächs ein bisschen darauf kommen, wie Ihr offener Brief sozusagen gewirkt hat bisher in der Öffentlichkeit. Mir ist eine Sache noch aufgefallen, Sie adressieren den Brief vor allem an die Bundesregierung und an Mitglieder des Bundestags, also an Abgeordnete. Der Bundesrat kommt, glaube ich, nicht vor und ich frage mich so ein bisschen, ist aber der Bundesrat nicht vielleicht jetzt in der gegenwärtigen Lage das Organ, wo ein AfD-Verbotsverfahren, ein solches anzustrengen, politisch am erfolgreichsten wäre? Denn es scheint ja durchaus auch CDU-Ministerpräsidenten zu geben, die einem AfD-Verbotsverfahren zumindest nicht ganz abgeneigt gegenüberstehen.
Da haben Sie völlig recht. Also es ist nicht so, dass wir nicht der Meinung sind oder uns nicht darüber freuen würde, wenn vom Bundesrat eine entsprechende Initiative ausgehen würde. Unser Eindruck war, dass wahrscheinlich der Bundestag im Moment die erfolgversprechendste Instanz ist, die vielleicht tatsächlich zu so einer Initiative kommen könnte. Aber wenn wir die Gelegenheit haben, einzelne Ministerpräsidenten sozusagen überzeugen zu können, dann sind wir natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Und falls jemand aus diesem Bereich das hört, dann, liebe Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, ihr seid selbstverständlich mitgemeint und dürft gerne eine entsprechende Initiative über den Bundesrat lancieren.
Und insgesamt zur Resonanz auf Ihren offenen Brief, wie zufrieden sind Sie? Wie zufrieden können Sie sein?
Wir sind tatsächlich sehr positiv überrascht, welche große öffentliche Resonanz dieses Schreiben erfahren hat. Wir hatten eine ganz, ganz große Zahl an Presseanfragen. Wir haben sehr, sehr viele positive, aber auch sehr viele negative Zuschriften erhalten. Was ich aber wirklich sagen muss, was so die negativen Zuschriften anging, auch die haben sich weitgehend auf dem Niveau von relativ platten Argumenten bis hin zu Beschimpfungen irgendwie bewegt, waren offensichtlich nicht interessiert an einer inhaltlichen Debatte, die ich sehr wichtig finde. Das will ich vielleicht auch noch dazu sagen. Es gibt natürlich gute Argumente, so einen Verbotsantrag auch kritisch zu sehen oder da Bedenken zu haben. Und ich finde, darüber muss man sich aber austauschen, darüber muss man sich auseinandersetzen. Aber die öffentliche Resonanz war riesig. Wir haben bislang noch sehr wenig Rückmeldungen tatsächlich von den Adressatinnen und Adressaten. Auch da gab es bislang, wenn wir Rückmeldungen bekommen haben aus dem Bundestag, positive Rückmeldungen. Aber wir sind trotzdem überzeugt davon, dass die Debatte hoffentlich jetzt nochmal wieder neu Wind bekommen hat. Das würden wir uns zumindest sehr wünschen.
Das sagt Angela Fomaniak. Sie ist Strafverteidigerin und die Vorsitzende des Republikanischen Anwältinnen und Anwältevereins der RAV hat in einem offenen Brief, den über 1000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unterzeichnet haben, dazu aufgefordert, die Politik soll handeln und ein AfD-Verbotsverfahren einleiten. Frau Fomaniak, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Die RAV-Vorsitzende Angela Fomaniak hat ja gerade viele Punkte angesprochen, die juristisch sehr komplex sind. Beispielsweise zum Maßstab eines Parteienverbots nach dem Grundgesetz und vor allem ab welcher Schwelle verfassungsfeindliche Politik auch wirklich umschlägt und sozusagen wirklich verfassungswidrig wird im Sinne des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz und damit eben auch ein Verbot einer Partei tragen kann. Die rechtlichen Knackpunkte, aber auch die juristische Kritik zum Beispiel am Gutachten der GFF, haben wir vor ein paar Wochen erst hier im Podcast ausführlich besprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann empfehle ich sie euch auf jeden Fall, weil sie auch die heutige Folge ja sehr gut ergänzt. Ihr findet die Folge in ARD Sounds. Und eine rechtliche Frage zu einem möglichen AfD-Verbot, die in den letzten Wochen immer mehr diskutiert wurde, soll den Abschluss dieser Folge nun bilden. Es geht um die Frage, ob man auch nur ein Teilverbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beantragen könnte, also zum Beispiel nur ein Verbot der besonders extremen Landesverbände der AfD. Ja, und über diese Frage möchte ich jetzt sprechen mit der Rechtsanwältin Roja Sangi. Hallo Frau Sangi.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Nach dem GFF-Gutachten, da ist ja, kann man sagen, wieder ein bisschen Bewegung in die Debatte gekommen über ein mögliches AfD-Verbot. Es gab aus der Politik zuletzt Forderungen, erstmal vielleicht nur einen Antrag auf das Verbot einzelner Landesverbände zu stellen, also beispielsweise einen Antrag auf Verbot des Thüringischen Landesverbandes, der aus Sicht des Verfassungsschutzes als gesichert rechtsextremistisch gilt, genauso wie auch andere AfD-Landesverbände, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. Frau Sangi, wie wäre das denn? Wäre so ein Teilverbot von Landesverbänden rechtlich überhaupt möglich?
Ja, so steht das jedenfalls im Gesetz, Paragraph 46 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sieht ausdrücklich vor, dass die Feststellung der Verfassungswidrigkeit auf einen rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei beschränkt werden kann. Ein Landesverband ist ein solcher selbstständiger Teil. Das hat in unserer Parteiendemokratie auch einen guten Grund, denn das Parteiengesetz sieht eine gewisse Eigenständigkeit der Landesverbände vor. Parteien gliedern sich in Gebietsverbände und diese haben auch eigene Satzungen, eigene Organe. Das bedeutet, dass sie als selbstständiger Teil auch nach dem 26 Absatz 2 zum Teil für verfassungswidrig erklärt werden könnten.
Man kann jetzt immer wieder lesen, auch in einem Artikel, den Sie geschrieben haben, zusammen mit Ihrem Kollegen Ulrich Karpenstein bei LTO, also bei Legal Tribune Online, da kann man lesen, also, dass es die klassische Sicht gäbe, dass ein Teilverbot der AfC zwar möglich wäre, aber gewissermaßen nur im Tenor einer Karlsruher Entscheidung. Also man müsste im Grunde immer ein Komplettverbot der gesamten Partei beantragen und dann könnte eben das Verfassungsgericht nach der Prüfung entscheiden, wenn es nur sagt, ja, wir haben eben nur bei Landesverbänden, bei einem Teil der Partei eben das Ergebnis, dass wir sagen, die sind verfassungswidrig, dann können wir im Tenor sagen, auch nur diese Landesverbände sind verboten. Sie sehen das aber anders. Sie meinen, glaube ich, dass man auch schon von Anfang an beantragen könnte, dass eben nur ein solches Teilverbot ausgesprochen wird in Karlsruhe.
Das ist richtig. Also zu der klassischen Auffassung, die Sie am Anfang angesprochen haben, diese Auffassung stützt sich vor allem auf den Wortlaut des Paragraph 43 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Dort ist vom Antrag die Rede, ob eine Partei verfassungswidrig ist. Und viele, also zum Teil im Schriftum findet man Stimmen, die daraus schließen, der Antrag muss gegen die Gesamtpartei gerichtet sein. Das ist ein Wortlautargument und es ist ein ernstzunehmendes Argument. Es ist aber meines Erachtens, auch die Auffassung wird ja auch von anderen Kolleginnen und Kollegen auch vertreten, ist nicht zwingend, denn Paragraph 46 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz erlaubt ausdrücklich eine Entscheidung über einen selbstständigen Teil der Partei. Und wenn ein solcher Teil verboten werden kann, darf dies unseres Erachtens auch beantragt werden. Hinzu kommt, dass die Landesverbände sind rechtlich nicht bloß unsichtbare Innenabteilungen, sondern eine Partei. Sie haben eine eigenständige Bedeutung und Selbstständigkeit. Und deshalb halte ich es für überzeugender, Paragraph 43 und 46 systematisch auszulegen und zusammenzulesen. Und das Ergebnis ist, dass ein Teilverbotsantrag auch sehr gut vertretbar ist und daher zulässig.
Frau Sangi, lassen Sie uns mal ein bisschen rausarbeiten, was hinter dieser Frage steht. Ich frage jetzt mal ganz platt, warum ist das so wichtig, dass man auch quasi nur ein Teilverbot beantragen kann von Anfang an, also nur das Verbot eines Landesverbandes zum Beispiel des Thüringischen Landesverbandes. Warum wäre das wichtig?
Also es ist zum einen prozessstrategisch sozusagen eine Erwägung, aber auch es wäre ein Parteienprivileg schonende Minusmaßnahme. Deswegen ist das schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Am Ende bleibt es ja eine Ermessensentscheidung der antragsberechtigten Verfassungsorgane, aber es ist wichtig, über die Möglichkeiten, die man hat, in diesem Kontext auch im Klaren zu sein. Es ist wohl so, dass ein Parteiverbotsverfahren, das ist ja bekannt, dass es ein aufwendiges Mammutverfahren sein kann jedenfalls. Und wenn wir dann auch über die Gesamtpartei hier sprechen, das ist eine der Erwägungen, ist eben, dass man durch ein sogenanntes kleines Parteiverbotverfahren gezielt eben gegen die Gefährdungen der demokratischen freiheitlichen Rechtsordnung vorgehen kann, dort, wo man gesicherte Kenntnisse hat, jedenfalls dagegen vorzugehen. Und das ist sozusagen der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wie anfangs angesprochen, das ist so eine Art, wenn Sie wollen, Verhältnismäßigkeit. Es ist ein eher mit dem Parteienprivileg und Übermaßverbot zu vereinbarende Minusmaßnahme. Das heißt nicht, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hier zur Anwendung kommt bei der Frage der Verfassungswidrigkeit. Das ist im Parteiverbotsverfahren gerade nicht der Fall. Ist ein Partei verfassungswidrig, ist das verboten und dieses Verbot wird vom Bundesverfassungsgericht festgestellt. Es findet nicht sozusagen auf der Rechtfertigungsebene eine Verhältnismäßigkeitsprüfung bei dem Verbotsgrund, sondern hier wäre es eine Erwägung aus dem Gedanken, dass schon der Antrag, eine Partei zu verbieten, eingriffsähnliche Wirkung haben kann und dass quasi bis zu dieser Feststellung auch eine Partei damit ja auch belastet ist. Das wäre eine Erwägung aus dem Rechtsstaatsprinzip, dass man im Zweifel auch die mildesten Maßnahmen zu ergreifen hat und nicht die größte Keule, die die Verfassung für diesen Fällen vorsieht, auch als schärfste Mittel hier einsetzt. Das heißt, dass die wehrhafte Demokratie auch präzise sein kann an der Stelle.
Ich finde das einen total spannenden Punkt, Frau Sanghi, dieser Punkt Verhältnismäßigkeit. Sie haben es zusammengefasst, man sagt ja immer so, Parteienverbotsverfahren, da gilt kein strenger Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wenn eine Partei verfassungswidrig ist und das wird festgestellt, dann ist die Rechtsfolge das Verbot. Andererseits kann man ja schon so ein bisschen gerade im letzten NPD-Urteil rauslesen, dass es doch so Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte auch gab. Das Verfassungsgericht hat dann dieses Kriterium der Potenzialität mit eingeführt in die Maßstäbe, also dass eine Partei auch wirklich politisch gefährlich sein muss, um sie verbieten zu können. Man kann vermuten, das kommt so ein bisschen vielleicht auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, weil der verlangt ja durchaus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte oder hat es in der Vergangenheit getan. Lassen Sie uns darüber nochmal sprechen. Wäre das wirklich so eine Frage vielleicht auch der Akzeptanz, dass man überhaupt so ein AfD-Verbotsverfahren durchführt, dass man sagen kann, ja, wir versuchen es möglichst verhältnismäßig zu machen?
Ja, zu der letzten Frage. Ich möchte mal klarstellen, also es bleibt dabei und es ist nicht sozusagen durch diesen Ansatz von mir auch vertreten, dass die Verhältnismäßigkeit jetzt auf der Rechtfertigungsebene sozusagen, wie wir es so klassisch kennen, hier zur Anwendung kommen soll, sondern wenn eine Partei verfassungswidrig ist, so steht es auch im Artikel 21, ist es verboten. Ja, es ist dann die Feststellung eben vom Bundesverfassungsgericht zu treffen und das Verfahren zu prüfen, aber das ist nicht sozusagen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, wie wir es kennen, sozusagen, dass man am Ende eben wie denkt, ist das nochmal sozusagen im engeren Sinne, ob das angemessen ist. Genau das ist in der Verfassung in diesem Falle aufgrund der konkreten Gefährdung, wenn eine Partei verfassungswidrig ist für die Demokratie, für den Rechtsstaat, also im Sinne sozusagen des Schutzes der Verfassung als eine wehrhafte Demokratie, gerade nicht vorgesehen. Sie haben recht, das Bundesverfassungsgericht hat in der Tat auch sozusagen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des IGMR gewisse Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte bei der Prüfung und bei den Maßstäben so integriert. Das mit der Potenzialität haben Sie tatsächlich angesprochen. Wie Sie aber auch wissen, dass gerade dieses Erfordernis ja sehr lange auch, darüber gab es ja auch Diskussion, ob das tatsächlich ein Ansatz ist, was dem Sinn und Zweck dieses Parteiverbotsverfahrens gerecht wird, weil man so lange dann wartet, bis eine Partei dann eine Gefährdung ist, wo dann am Ende dann wieder sozusagen Gegenargumente kommen, ob das nicht so zu spät ist, also entweder ist man zu früh dran oder eben zu spät. Also darüber lässt sich diskutieren. Es ist aber ein Unterschied, dass man eine Verhältnismäßigkeit gerade bei der Antragstellung sozusagen zugrunde legt, weil Sie ja auch, wie Sie ja auch selber angesprochen haben, das ist auch eine Frage der Akzeptanz einerseits, aber auch, glaube ich, es ist auch eine Frage, wie zielführend man so ein Verfahren führen kann. Und ich glaube, beide Aspekte, wenn man beides zusammenbringt, spricht einiges dafür, dass man möglichst impräzise oder nicht gleich mit den schärfsten Waffen kommt. Es bleibt ja auch den Antragsberechtigten ja unbenommen, sollten die Gewissheiten und die Beweislage auch mit Blick auf Bundespartei, auf die Bundespartei gegeben sind, auch das in Erwägung zu ziehen. Und wichtig ist zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt und ob am Ende die eine oder andere sozusagen angesichts der Beweislage zielführender ist, ist eine Entscheidung, die die Verfassungsorgane unter Berücksichtigung der Beweislage, aber auch andere Gesichtspunkte wie der Akzeptanz, was Sie auch ansprechen, zu entscheiden haben.
Ich würde es, Frau Sanghi, Ihnen an dieser Stelle mal bewusst sozusagen ein Gegenargument nennen, weil ich finde, Sie haben schon ein wichtiges Stichwort angesprochen, konkrete Gefahr. Man könnte die ganze Sache auch ein bisschen umdrehen und sagen, ja Moment mal, so ein Teilverbot oder ein kleines Verbotsverfahren, wie Sie es genannt haben, das könnte ja vielleicht auch ein bisschen gegen diesen Präventivgedanken des Parteienverbots sprechen. Das heißt, es gibt ja durchaus, wenn man sich das GFF-Gutachten jetzt anguckt, gibt es ja durchaus auch viele Äußerungen darin aus der Bundesspitze der Partei. Die sind auch durchaus problematisch. Zum Beispiel im Hinblick auf das Demokratieprinzip hat die GFF ja ganz klar gesagt, da gibt es eben durchaus sozusagen eine Politik, die sie in dieser Hinsicht als verfassungswidrig kennzeichnen würde. Zum Beispiel politische Gegner strafrechtlich verfolgen und so weiter. Das sei ein Angriff auf das Demokratieprinzip. Und solche Äußerungen kommen zu großen Teilen auch aus der Bundesspitze der AfD. Wäre es nicht auch ein bisschen gefährlich, vielleicht nur zu einem Teilverbot zu greifen, weil eben ja die Bedürfnisse einfach da sind? Wäre das nicht auch ein Gegenargument?
Also das ist ein valides Argument, wie ich schon am Anfang gesagt habe, man muss ja quasi eine Abwägung angesichts der Beweislage, die man dann in das Verfahren einführen kann, treffen. Die Gefahren der Bundespartei dürfen nicht durch ein sogenanntes kleines Parteiverfahren ausgeblendet werden. Denn auch im Rahmen eines Teilverbotsverfahrens musste ja die Gefährdung, die konkrete Anhaltspunkte vom Gewicht, um es mit den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts anzusprechen, tatsächlich dem betroffenen Landesverband zugerechnet werden können. Das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Verfahren prüfen musste, die Verbindungen zur Landespartei bzw. auch zur Bundespartei. Das heißt, das musste man auch da untersuchen. Zu klären wären insbesondere, handelt der Landesverband eigenständig? Gibt es Vorgaben oder Unterstützung durch die Bundespartei? Oder wie Sie zu Recht sagen, gibt es doch nicht eine gemeinsame Strategie? Sind die Äußerungen der Bundesspitze doch nicht nur Einzeläußerungen, sondern Teil einer gemeinsamen bundesweiten Strategie? Aber das sind genau die Fragen, die man im Rahmen eines solchen Verfahrens auch eines kleinen Verfahrens in dem Sinne zu prüfen hätte. Das heißt, wenn das Ergebnis wäre, dass diese Zurechnung nicht ausschließlich zu dem Landesverband zu erfolgen hat, sondern eben eine gemeinsame Strategie, ein bundesweiter ist, dann könnte man ja diese alleinige Zurechnung zu dem Landesverband auch nicht vornehmen, sondern dann spricht viel für ein umfassenderes Verfahren. Das kleine Teilverbotsverfahren oder Antrag darf kein Verfahren sein, das die entscheidenden Beweise einfach ausblendet. Das ist damit nicht gesagt.
Vielleicht zum Ende unseres Gesprächs, Frau Sange, noch mal so eine Art Fazit aus der Sicht einer Rechtsanwältin. Ich würde Sie ganz direkt fragen, in der jetzigen Lage, so wie Sie absehen, das, was auf dem Tisch liegt, das GFF-Gutachten, das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, auch Äußerungen aus der Rechtswissenschaft, kritische, aber auch sozusagen befürwortende. Was würden Sie sagen, sind die rechtlichen Vorteile dieser Möglichkeit, eben nur einen Teil der AfD möglicherweise zu verbieten, also nur einzelne Landesverbände?
Also ohne die, wie bereits angesprochen, sozusagen valide Argumente, die zum Teil auch dagegen angeführt wird, wie Ausgrenzung oder auch diese Beschränkung auf ostdeutsche Bundesländern und auch die anderen Aspekte, die Sie angesprochen haben, ausblenden zu wollen, würde ich gerade aus Sicht einer Rechtsanwältin, die viele Prozesse auch führt, sagen, dass ein Teilverbot vor allem vier Vorteile hat. Erstens, es begrenzt den Verfahrensstoff und ist deshalb wesentlich schneller zum Abschluss zu bringen. Das Gericht könnte sich auf die Organisation, Programmatik und Aktivitäten bestimmter Landesverbände konzentrieren. Zweitens, es ermöglicht eine klare Zurechnung verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Radikale Äußerungen und Handlungen könnten dem Verband zugerechnet werden, der sie tatsächlich trägt, wenn das so bewiesen werden kann. Drittens, es ist eine geringere Eingriffsintensität damit verbunden. Ein Verbot eines Landesverbandes greift weniger weit in die Parteienfreiheit ein als ein Verbot der gesamten Bundespartei. Und dabei würde ich nicht außer Acht lassen wollen, welche Signalwirkung so eines Verfahrens auch für die anderen Landesverbände und auch die Bundespartei haben könnte. Das heißt, die Deradikalisierungswirkung, die auch von so einem Verfahren für die anderen Landesverbände sozusagen ausgehen würde, würde ich nicht ausblenden wollen. Und schließlich, wenn wir, also das ist so für mich sozusagen die konkrete Schutzwirkung, wenn es tatsächlich so wäre, dass ein Landesverband in seinem regionalen Einflussbereich, also dort, wo die Justiz, Polizei und Verwaltung sozusagen Handlungen vornehmen konkret, dort eben diese konkrete Anhaltspunkte für eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegt, dann muss auch dort gehandelt werden. Das heißt aber nicht, dass es ausgeschlossen ist, eine damit sozusagen einmal die Entscheidung trifft, gegen die einzelnen Landesverbände vorzugehen, dass es ausgeschlossen wird, einen gesonderten Antrag für die Gesamtpartei zu stellen. Also das ist ja kein Entweder-Oder, aber das wäre der erste Schritt, um sich dieses Verfahren anzunähern.
Das sagt die Rechtsanwältin Roja Sangi. Sie hat zusammen mit Ulrich Karpenstein einen interessanten Artikel geschrieben auf LTO darüber, ob es eben die Möglichkeit gibt, von Anfang an zu beantragen, nur ein Teilverbot der AfD zu prüfen, beziehungsweise eben nur einzelne, besonders extreme Landesverbände verbieten zu können. Frau Sangi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, und das war ja auch schon unser Podcast für diese Woche. Wenn ihr Anregungen habt oder noch besser, wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns gerne jederzeit und zwar an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Ja, und wenn ihr mehr erfahren wollt, was in dem Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu einem möglichen AfD-Verbot drinsteht und wie die GFF ihr Ergebnis, dass die AfD verfassungswidrig ist, begründet, das könnt ihr, wie gesagt, in unserem Podcast vom 30. Juni hören. Da haben wir ausführlich gesprochen mit Bijan Moini, dem Legal Director der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und der war übrigens auch zu Gast in dem Podcast Deutschland 3000. Auch den könnt ihr hören in ARD Sounds. Mein Name ist Max Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören, für euer Interesse an unserer Sendung und bis zum nächsten Mal.